Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung.
Ja, herzlich willkommen, liebe Vanessa. Du bist heute hier bei mir zu Gast im Podcast. Tatsächlich, wir haben gerade schon drüber gesprochen, das ist der erste Podcast auch für mich seit langem mal wieder aufzunehmen und dann aber gleich live. Das habe ich ganz, ganz selten. Du bist hier bei mir tatsächlich in Stuttgart vor Ort. Sitzen wir zusammen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Für mich ist es auch eine ganz große Freude, hier zu sein und was ganz Besonderes. Vielen Dank.
Richtig schön, dass wir die Zeit finden. Vanessa ist tatsächlich extra mehr oder weniger runtergefahren von Siegburg. Mehrere Stunden angereist, damit wir uns sehen können. Es hat aber nicht nur der Podcast ist der Grund, sondern wir arbeiten oder wir haben eine Kooperation sozusagen. Darüber erzählen wir vielleicht später noch mehr. Erstmal, Vanessa, darfst du dich vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Erzähl einfach ein paar so Randfakten von dir.
Ja, ich bin Vanessa, bin 28 Jahre, komme aus, also wir wohnen jetzt seit anderthalb Jahren in Siegburg, haben da ein Haus gekauft und bin Mama von zwei Kindern. Das ist Milo, der ist 3 und Levi, der ist ja 1 Jahr alt geworden. Und ja, das ist eigentlich schon...
Ja. Mit deiner kleinen Familie wohnst du in Siegburg. Ja, richtig schön. Aber du kommst da gar nicht her, gell? Hast du jetzt erzählt?
Genau, also meine Eltern oder meine Familie kommt aus Düren. Mm. Das ist bei Aachen und...
Düren, ja. Da kennst du Papier direkt, die Firma?
Ach nee.
Also Düren ist doch so eine Papierstadt.
Ja, total.
Ne?
Ja, total. Auf jeden Fall. Stimmt. Und der Dennis, der kommt aus gebürtig aus Stuttgart. Aber die Eltern und die Familie wohnen jetzt in Hünfeld, also bei Fulda.
Cool, mega. Richtig schön. Ja, Vanessa, du bist hier bei mir im Podcast nicht, weil du Mama von zwei Kindern bist oder weil du in Siegburg wohnst, sondern weil du auch ein Kreativbusiness hast und zwar Liebste Manufaktur.
Genau.
Erzähl mal ganz kurz für alle Hörer, die Liebste Manufaktur noch nicht kennen, was machst du?
Ja, also mein Herz schlägt für Babyartikel, für Baby und Baby- und Kinderartikel und ich stelle Greiflinge und Schnullerketten und das stelle ich her oder bin Herstellerin und lege einfach da sehr, sehr viel Wert auf Sicherheit und das ist so mein Baby, ne?
Ja. Und der Name Liebste Manufaktur sagt ja auch schon aus, es ist eben alles Manufaktur.
Genau.
Du machst das alles selber, das darfst du gleich auch nochmal genau erzählen, was es in deinem Shop alles gibt und vor allem eben auch, was da so dein Beitrag sozusagen ist, weil du ja zum Beispiel auch, wobei ich nicht weiß, ob du es weiterhin noch verkaufst, so Haarbürsten, Babyhaarbürsten, die stellst du ja nicht selber her.
Genau.
Die, verkaufst du ja auch weiter eben mit Gravuren und so. Richtig spannend. Erzähl mal, wie kam es dazu? Seit wann machst du Liebste Manufaktur? Und vor allem auch, du bist jetzt 28, ich bin ja auch 28, wir haben gerade festgestellt, wir sind quasi genau gleich alt, nur wenige Wochen Unterschied. Wie war so dein beruflicher Werdegang? Jetzt hast du schon einen Sohn, der 3 ist, das heißt, du bist schon... deutlich vor mir Mama geworden. Ja. Erzähl mal.
Ja, also ich kann mich noch ganz genau an den Moment erinnern, wo das Thema irgendwie kam. Also ich war in Elternzeit und habe so die ersten Wochen genossen, eigentlich nicht mehr arbeiten zu gehen, aber ich bin auch so ein bisschen so ein Machertyp. Also ich muss irgendwie immer was machen oder ich langweile mich einfach schnell und ich weiß noch, ich lag im Bett und konnte wieder nicht schlafen. Und habe aber auch nach der letzten Ausstattung gesucht für den Milo damals und habe dann im Internet nach Schnullerketten gesucht, aber fand die alle so überteuert und überhaupt nicht schön. Und dann habe ich eine Seite gefunden, die halt so zertifiziertes Material halt verkauft und habe gedacht, ach, kannst du eigentlich mal selber probieren. Ne? Und dann habe ich mir halt das erste Material nach Hause bestellt, das war schon Ende 2018. Da habe ich halt angefangen so für mich erstmal so... die ersten Schnullerketten so selber zu machen und es war dann immer so ein Auf und Ab bisschen, weil ich das nicht so ganz vereinbaren konnte mit der neuen Herausforderung mit dem Kind, ne? Und habe das dann immer ziemlich schnell wieder in den Haken gesetzt. Aber irgendwie war mein Herz immer dafür und habe dann immer wieder so versucht anzufangen, habe es dann aber immer wieder gesagt, nee, aufgegeben und so. Ne? Und dann jetzt, kurz bevor Levi geboren ist, also letztes Jahr, habe ich gesagt, komm, jetzt mache ich mich nochmal selbstständig, melde ein Gewerbe an und beschäftige mich halt mit den ganzen DIN-Normen. Ne? Und habe gesagt, also wenn ich es jetzt aufgebe, dann lasse ich es auch. Ne? Dann reicht es auch. Ne? Aber ja, und dann bin ich da irgendwie so hängen geblieben. Also seit März 2021.
Aber was hast du vorher gemacht? Quasi bevor du...
Ich war Bürokauffrau.
Okay.
Also ich war Bürokauffrau und im Fleisch- und Wurstproduzenten. Bei einem Fleisch... Im Vertrieb habe ich gearbeitet. Okay. Im Verkauf, muss man auch sagen. Also so ein bisschen... ja, hatte ich schon so, also so Preiskalkulation und so, yeah, ne, das, oder Verkaufen und Reklamation, Gutschriften, mhm, so. Das war so alles so mein Bestellungen eingeben.
Das war das so mein Online-Handel auch?
Nee. Das Stand, war so. Also, ja. Wir hatten einen Standort mit Produzenten und genau, das war, ich saß halt im Verkauf und habe halt meinen Kundenstamm betreut, ne?
Okay.
Ja.
Ach, spannend. Und war dein Plan anfangs nach der Elternzeit quasi einfach da wieder zurückzukehren? Oder bist du da schon gegangen mit dem Gedanken, na, jetzt ziehe ich mal die Kinder groß und dann gucke ich, was ich mache? Oder?
Ja, tatsächlich war es so, also, dass ich, ich wusste nie, ob ich jetzt wieder zurückkomme oder nicht, sondern es war wirklich so, dass ich gesagt habe, erstmal gehe ich jetzt 3 Jahre in Elternzeit und gucke dann halt, was so,
okay,
was so auf mich zukommt. Na, aber ja, so selbstständig machen war eigentlich irgendwie nie so...
War nicht so auf dem Schirm.
War nicht auf dem Schirm.
Ja, okay. Nee. Aber war das dann, war das für dich schnell eine Option, dass du so dachtest, ah ja, selbstständig machen würde mich irgendwie reizen? Oder war dein Plan anfangs eher, das quasi so ein bisschen nebenbei zu machen, quasi so ein Mami-Business und so ein bisschen, sag ich mal, für die Freunde, Verwandten und Umgebung? Oder hast du recht schnell auch mit dem Gedanken gespielt, daraus eine Selbstständigkeit zu machen?
Beides. Also so Mami-Business, selbstständig eigentlich so. Also mein Mann fand das auch immer, der fand es immer richtig gut. Also der hat mich da auch immer sehr unterstützt und gesagt, oh, es ist ja cool, man kann es nebenbei machen. Mhm. Also du hast deine Kinder ja bei dir, ne? Mhm. Die sind in deiner Nähe, du musst sie nicht irgendwie abgeben oder fährst irgendwo hin, sondern du machst es ja von zu Hause. Und das hat mich schon gereizt, ne? Das so, das eigentlich so zu machen. Und er fand das auch immer schon gut und hat mich da auch immer direkt unterstützt und ja, aber dass es jetzt so sich entwickelt, das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe eher gedacht, so, ja, klein. Klein und fein, aber
ja. So richtig Manufaktur halt, ne? Klein,
ja,
aber
genau,
fein.
Ja, so.
Aha.
Ja, genau.
Wahnsinn, ne? Wie sich dann die Dinge manchmal einfach so entwickeln, ohne dass man es so direkt plant.
Ja, total.
Ja, das war bei mir damals tatsächlich ja auch ähnlich gewesen, dass ich auch so voll ohne den Plan gestartet bin und jetzt... ich wurde oft gefragt, so, ja, hast du dann einen Businessplan und pipapo, dass du dann dich selbstständig machen kannst und so. Aber hatte ich auch nie. Also ich habe im Studium damals, habe ich ja gegründet, immer noch gedacht, ich mache das einfach nebenbei. So, ich suche mir einen Vollzeitjob und dann mache ich das halt im Feierabend so ungefähr. Aber dass ich dann tatsächlich schon nach dem Studium an dem Punkt stand, wo ich auf eigenen Beinen stehen konnte, das hätte ich auch niemals gedacht. Also es ist
ja
manchmal irgendwie, finde ich, aber ich glaube, es ist auch mehr oder weniger der beste Weg vielleicht, dass man es einfach so organisch wachsen lassen kann. Also ich muss sagen, ich habe es dadurch auch immer so total ohne Druck einfach laufen lassen, weil ich immer so, alles kann, nichts muss. Ich muss davon nicht leben, ich muss davon nicht meine Miete bezahlen, gut als Student. Da hat man noch irgendwie andere Finanzierungsstrukturen, so, ne? Eltern. aber man hat auch noch keinen hohen Lebensstandard, sprich, du brauchst nicht viel Geld. Und deswegen war das immer so total entspannt. Aber ich glaube, rückblickend war das auch genau richtig, weil ich mir immer wieder denke, boah, wenn ich erstmal Vollzeit gearbeitet hätte und dann daraus gegründet, dann hast du halt einen ganz anderen Druck, ne? Von Tag 1 quasi Summe X verdienen zu müssen oder zu wollen, um halt dein Leben zu finanzieren. Von daher... Das ist vielleicht so ein bisschen der Trick auch, dass man ohne diesen Druck startet.
Total. Ne? Aber ich finde es halt auch so, ich meine, ich habe jetzt angefangen in der Elternzeit. Ne? Also finanziell war man ja irgendwie so ein bisschen gestützt. Ne? Und der Mann geht ja hauptberuflich arbeiten. Und es war immer halt so, mal sehen, was kommt. Es war wirklich nicht so dieser Druck, ich muss jetzt irgendwie ja, dient die Zahlen. Das ist schon.
Hast du denn dann konkret angefangen? Also du hast ja erzählt, so als Milo geboren wurde, hast du so ein bisschen was gemacht, dann aber eigentlich eher wieder gelassen und kurz bevor Levi kam, dann nochmal aufgenommen. Und hast du dann quasi, weiß ich nicht, hast du dir so deine 2-3 Designs überlegt und das deinen Freunden geschickt oder wo hast du das dann verkauft? Weil das ist ja immer erstmal so der erste Schritt, ne? Man kann ja schöne Sachen machen, aber wer kauft es denn dann? Wer wird denn darauf aufmerksam?
Genau. Ich habe angefangen und mir wollte halt sehr stark so in diesen Holzstil auch gehen, ne? Und viel eigentlich mit wenig Farbe machen. Das war immer so ich will viel mit Holz und wenig Farbe. Und dann hat eine Freundin mir gesagt, ja, probier's doch mal auf Etsy. Ne? Weil ich hatte so Respekt vorm Online-Shop und ich konnte das ja auch irgendwie nicht, ne? Und habe dann gedacht, ja, Etsy bietet eigentlich eine super Plattform. Also die sind ja richtig gut geworden, auch was das Drumherum einfach anbietet. Und habe dann angefangen, halt meine Artikel hochzuladen und dann geguckt, was da halt so draus wird, ne? Und dann kamen halt die ersten Bestellungen rein und meine Freude war natürlich riesengroß und für mich war das auch total die Wertschätzung, weil man sieht halt bei Etsy, wie viel Verkäufe jemand hat und ich hatte halt null Verkäufe so, ne? Und das ist so, man kennt das ja selber, man kauft irgendwo nicht, wo eigentlich nichts ist, ne? Aber das war so, also diese Kunden sind heute auch noch da, also die sind auch noch präsent, ne? Und da hat das halt eigentlich alles angefangen, aber
Du hast es einfach auf Etsy hochgeladen. Das ist ja auch faszinierend, ne? Ich kenne mich jetzt in der Babybranche noch nicht so aus. Ich starte ja da jetzt erst. gab es da viele Konkurrenten so in Deutschland? Oder würdest du sagen, dass du da eine auch so vielleicht, weiß ich nicht, der Ersten warst? Oder wie war da so das Konkurrenzumfeld zu dem Zeitpunkt?
Thema Gravuren war damals noch sehr jung. Also das Thema so jetzt Clipgravur war gerade eigentlich im Start. Also ich glaube, es gab 2 oder 3 andere Shops neben mir, die das parallel auch, klar, also ich habe mir auch meine Inspiration geholt, ne? So ist es jetzt nicht. Das darf man halt auch nicht, also Schnullerketten gibt es ja halt auch schon echt ewig, ne? Das ist so, ich habe jetzt nicht das Rad neu erfunden, ne? Das ist halt klar und also Konkurrenz war halt schon da. Also ich habe das halt gemerkt bei den anderen, dass sie mich halt schnell als Konkurrenz gesehen haben tatsächlich, weil sie halt schon anfingen, also man hat halt gesehen, dass halt auf der Gegenseite schon Angst war, ne? Also das habe ich auch gespürt, ne? Also das habe ich am Anfang auch sehr stark zu spüren bekommen.
Krass.
Und das war für mich am Anfang schon schwer, weil du hast halt noch kein dickes Fell. Ne? Du gehst da irgendwie blauäugig einfach auch rein, ne? Und denkst dir und musst dich dann schnell halt mit sowas beschäftigen. Und das hat mich am Anfang sehr beschäftigt, bis ich dann halt irgendwann rausgefunden habe, dass es halt einfach Angst ist, ne, auf der Gegenseite. Oder dass der andere denkt, er würde Mangel erfahren dadurch. Ne? Dass, da musste ich mich erstmal ein bisschen so reinleben.
Kam das dann über Instagram oder über Etsy? Nee, über tatsächlich. Etsy.
Aber über zweite Accounts quasi. Also nicht über direkte Accounts, sondern halt über dritte.
Dann kann man auf Etsy auch schreiben? Chatten?
Echt? Nachrichten, ja.
Ah, okay.
Also so kommuniziert man mit den Kunden quasi.
Ah, siehst du, ich bin überhaupt nicht im Etsy-Business. Ja, ich war da auch nicht.
Ja.
Okay, ach krass.
Ja, und genau.
Spannend. Nee, das heißt, du hast dann einfach auf Etsy deine Produkte eingestellt, hast du mit Schnullerketten angefangen oder
auch? Und Beißringe auch noch.
Und
damals ging es ja noch. Okay. Also damals ging das noch bis November 2021, ging das noch, dass man die dort verkaufen kann. Jetzt geht's nicht mehr, wegen der CE-Kennzeichnung. Und
erklär mal ganz kurz, was ist die CE-Kennzeichnung?
Genau. Ja, das ist also europäische Konformität quasi. Also das gibt es nicht nur an Babyartikeln, sondern man findet es auch eigentlich an vielen anderen Artikeln. Es geht einfach nur darum, es gibt ja für alles Mögliche gibt es ja die Normen. DIN A4 ist ja auch eine Norm. Ne? Das Blatt Papier hat ja, muss ein gewisses Maß haben. Ne? Mhm. Es muss die Anforderungen erfüllen. Und Kinderspielzeug wird halt, es gibt ja auch dieses Gütesiegel, dieses GS gibt es ja auch sehr oft. Das ist nochmal eine Stufe drauf quasi, auf die CE-Kennzeichnung. Und
aber es muss nur bei Spielzeug sein, bei Schnullerketten nicht.
Nee, genau. Also da gibt es auch einen ganz starken Unterschied. Schnullerketten mit CE, also es gibt auch Schnullerketten mit Spielzeugcharakter, die brauchen dann CE, aber leider gibt es, es gibt halt eine Schnullerkettennorm und es gibt halt die Spielzeugnorm. Ne? Das ist die 71, also die Norm 71. Und das ist aber sehr, also es wird nicht empfohlen, Schnullerketten mit Spielzeugcharakter herzustellen, weil das einfach die Differenz sehr lückenhaft ist. Okay. Und sich einige Dinge einfach nicht, also da braucht man zum Beispiel eine professionelle Baumusterprüfung für, und das muss man dann machen lassen und das ist sehr teuer. Deswegen wird von professionellen Stellen ganz klar abgeraten, keine Schnullerketten mit Spielzeugcharakter herzustellen. Und dann gibt es halt die rein funktionellen Schnullerketten.
Und kannst du beschreiben, ich kann mir gerade nicht vorstellen, was wäre dann im Unterschied eine Schnullerkette mit Spielzeugcharakter?
Eigentlich, also es ist halt einfach eine Schnullerkette, die das Kind dazu animiert zu spielen. Also wenn du jetzt nur eine Perle mit einem Tieraufdruck oder mit einem Tiermotiv hast, animiert das ja nicht direkt das Kind zum Spielen. Okay. Aber es gibt ja auch, sieht man sehr, sehr oft, dass so eine Schnullerkette so ein Häkeltier hat. Ne? Ah, oder so Anhänger dran hat. Mhm. Ne? Das animiert dem Kind zum Beispiel, wenn es beim Kind ist, dass das Kind dran spielen könnte. Und dann ist es schon direkt, deswegen die Klassifizierung ist sehr, sehr dünn.
Okay, ja, ist und, ein schmaler Grat.
Genau, und du musst halt auch genaue Argumente haben dafür, dass es keinen Spielzeugcharakter hat.
Okay.
Weil jedes Gewerbeaufsichtsamt darf es objektiv betrachten. Also es gibt Vorgaben, aber es gibt halt Punkte, die du
variabel betrachten kannst.
Aber es liegt immer im Auge des Betrachters. Ne? Okay. Wenn du keine überzeugenden Argumente hast, ist schlecht.
Das ist krass. Das war dir das von Anfang an bewusst, als du damals gestartet hattest, dir quasi so Material zu bestellen, dass man sich da auf so dünnes Eis begibt?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe überhaupt nicht damit, also Berührung damit gehabt oder ich kannte mich auch überhaupt nicht aus. Bin aber sehr dankbar, dass ich durch verschiedene Quellen oder wahrscheinlich auch, weil ich so in Bedrängnis gekommen bin, mich einfach mehr damit zu befassen und zu sagen, okay, ich muss mich von allen Seiten absichern. Ich muss sicher sein in dem, was ich tue, dass, weil die Konkurrenz schläft ja nicht. Okay, ne? Und oft auch nur darauf gewartet wird, dass du einen Fehler machst. Und deswegen das hat mich eigentlich motiviert, mich da einfach reinzufuchsen, ne, und einfach auch jetzt eine Schulung zu machen über CE oder einen Kurs zu machen und einfach da zu wissen, okay, wie läuft das eigentlich, wie funktioniert das, ne?
Das ist ja auch total krass irgendwie, ne, weil wenn man es vorher nicht so weiß, dann gibt's ja irgendwie eigentlich zwei Wege darauf zu reagieren. Entweder sagt man, uff, das ist dünnes Eis, ich begebe mich schnell wieder runter, das lasse ich die anderen machen. Oder, so wie du, man sagt, okay, Challenge accepted. Ja. Ich fuchse mich da jetzt rein und ich kümmere mich drum, dass ich das dann auch irgendwann eben guten Gewissens kann.
Ja.
Weil, also ich erinnere mich zum Beispiel noch, wie ich damals meinen Onlineshop eröffnet habe, da bin ich nur über so einen Satz gestolpert im Internet, wo es dann so um Datenschutzrichtlinien und sowas ging. Es ist in Deutschland quasi unmöglich, einen abmahnsicheren Onlineshop zu führen, weil es quasi, also wenn im Impressum nur der Vorname abgekürzt ist oder die Handynummer nicht steht und sowas, dann ist schon Abmahngrund. Ja. Und ich weiß auch noch damals, wie ich so kurz den Moment hatte, ich lasse das.
Ja,
ich mach das
total.
Nicht. Also direkt hat man ja die Angst, dass da so eine Abmahnung im Briefkasten liegt mit irgendwie Strafsumme 50.000 Euro oder so. Ne? Also man hat ja sofort die Horrorszenarien vor Augen. Von daher stelle ich mir vor, mit so Zertifizierung, das hätte mir mit Sicherheit extrem Angst gemacht, da irgendwie nicht alle Normen im Blick zu haben und alles zu wissen. Hast du dann tatsächlich am Anfang sozusagen nicht zertifizierte Produkte verkauft und wurdest dafür angekreidet oder Wie war das?
Ich habe mit den Produkten gestartet, die ich heute genauso so vertreibe. Mhm. Mir war es immer wichtig, dass zertifizierte Artikel auf jeden Fall sind. Mit dem Shop mit dem Lieferanten arbeite ich bis heute zusammen. Mhm. Habe ich auch ein gutes Verhältnis. Also
also du hast quasi, ohne es zu wissen, schon zertifizierte Produkte gemacht.
Genau.
Aber sie noch nicht so gekennzeichnet, oder?
Es steckt ja noch viel mehr hin. Das ist ja viel auch Dokumentations- und Prüfsache. Ne? Okay. Das steckt ja auch noch dahinter. Aber dadurch, dass ich die Jahre davor irgendwie schon viel ausprobiert habe, wie kann ich die Kette herstellen, dass sie nicht reißt zum Beispiel. Ne? Sowas halt. Ich habe ja schon viel irgendwie die 2 Jahre davor gemacht, sodass meine Kette schon eigentlich so reißfest war.
Ja.
Heute prüfe ich sie halt mit 12 Kilo Gewicht. Ne? Also ich hänge dann 12 Kilo Gewicht dran und das hängt dann manchmal auch da, dass ich halt weiß, das ist nicht die Vorgabe. Die Vorgabe ist viel weniger. Aber okay, ich will, dass das 12 Kilo aushält. Ne? Und auch den Beißring, ne? Da kommt auch 12 Kilo dran. Und so eine Gasfläche, ich glaube 10 Kilo wiegt die, nicht ganz 12, aber so eine Gasfläche von meinem Mann hänge ich da immer dann dran. Ne? Weil ich will einfach über das Maß hinaus sicher sein, da passiert nichts. Na, das ist
krass.
Ja.
Das, also, weil ich finde, ich habe mich ja, wie gesagt, echt mit diesem Thema, bis wir 2 zusammengefunden haben, noch gar nicht beschäftigt. Ja. Und ich glaube auch tatsächlich, dein Beißring, den ich bestellt hatte für eine Freundin, deren Kind neulich kam, war seit sehr langem der erste, den ich in der Hand hatte. So, ich hatte überhaupt keine
Berührung. Klar, wenn man keine Berührung hat dann. Ja.
Und dann dachte ich aber auch, der ist ja ganz schön stramm gebunden. Mhm. Ne? Also der ist ja jetzt nicht so wabbelig, genau, sondern der ist schon sehr fest eigentlich. Dann habe ich auch gedacht, boah, der ist ja mächtig Zug drauf. Mhm. Aber wenn du sagst, da hängen 10 Kilo dran und der springt nicht auf.
Genau.
Ist ja der Wahnsinn.
Ja.
Krass. Und das ist zum Beispiel so eine Vorgabe, dass quasi die Produkte ein Gewicht aushalten müssen, ne?
Ja, genau. Also okay, die Produkte müssen eine Zugprüfung machen. Es gibt Schlagprüfung, ne? Und dass du ein bestimmtes Gewicht von einer bestimmten Höhe auf das Produkt fallen lassen kann. Es gibt auch die Vorgabe, die Holzkugeln dürfen nicht zerspringen in Einzelteile. Ne? Das sind Kleinteile, verschluckbare Kleinteile. Ja. Und das sind alles Tests, die man vorher durchführen muss. Ja.
Musst du das mit jeder Schnullerkette machen oder musst du das quasi mit jedem Typ? Also quasi, keine Ahnung, Schnullerkette besteht aus 20 Kugeln, 10 davon sind weiß, 10 davon sind braun. So, und die machst du jetzt 50 Mal. Musst du das dann mit jeder einzelnen von den 50 durchführen, diese Tests? Oder machst du das mit einer und dann weißt du, dass das für alle gilt? Oder wie ist es?
Geprüft wird immer am Endprodukt.
Okay.
Na, das kann aber auch, also ich mache es immer stichprobartig. Also ich sage zum Beispiel, wenn ich jetzt an einem Abend, weiß ich nicht, 20 Stück gemacht habe, nehme ich mir 2 Stück stichprobartig aus und probiere das dann halt nochmal aus.
Okay.
Ne? Oder halt, wenn ich eine neue Charge an Perlen bekomme, dass ich weiß, okay, die Perlen, also eigentlich immer, wenn du eine neue Lieferung bekommst, an Clips oder weiß ich nicht was, musst du das halt neu prüfen, um zu gucken, hast du noch die gleiche Qualität, ne?
Okay, krass.
Ja. Also es ist sehr aufwendig.
Wow.
Ja.
Das ist wirklich, also es ist vor allem auch zeitaufwendig natürlich, ne?
Ja.
Aber eben auch das Wissen, was dahinter steckt, damit du überhaupt weißt, worauf du prüfen musst, was du alles beachten musst.
Ja.
Das hätte ich ja auch, also klar, man kann sich so ein bisschen vorstellen, alles, was mit Babys zu tun hat, ist natürlich gefährlich so oder muss natürlich andere Normen erfüllen als jetzt Erwachsenenprodukte.
Ja.
Das macht schon voll Sinn. Aber dass das so krasse Prüfvorgaben sind, hätte ich gar nicht gewusst. Ja,
aber ich sehe auch die Verantwortung dahinter einfach. Ne? Also ich meine, du bist selber schwanger, ne? Das ist, man weiß es, man will nur das Beste fürs Kind. Und man stellt sich auch vor, man will sein Kind einfach vor allem schützen, ne? Gerade das erste Kind, ne? Und also ich finde auch, dass Mütter dürfen sich darüber keine Sorgen machen. Das ist so, also wir als Hersteller haben einfach die Pflicht, darauf zu achten. Ne?
Ja.
Und es ist auch noch ein Gesetz, darauf oder sich damit zu befassen. Und deswegen finde ich es gut, dass die Vorgaben so streng sind.
Mhm. Ja. Aber es gibt sozusagen keine, weil theoretisch kann ja jeder sagen, ach, ich bestelle mir jetzt so ein paar Kugeln und mache daraus eine Schnullerkette.
Ja.
also das überprüft ja erstmal keiner, oder? Ob du jetzt so eine Zertifizierungsschulung gemacht hast und so.
Nein.
Das heißt, du bist erst im Streitfall dann, wenn dich jemand anklagt oder so.
Genau. Also das Gewerbeamt, das kommt nur auf dich zu und dann weißt du, jemand hat dich angeschwärzt.
Ach,
also krass, die haben ja gar keine Zeit dafür, sich die ja jetzt alle durchzugucken, weil, genau, und dann fragen die dich erstmal an, ob du, also die Konformitätserklärung, die musst du dann erstmal vorlegen und dann entscheiden die halt, okay, fragen wir jetzt nach den weiteren Unterlagen oder lassen wir, wir sehen, sie hat das, belassen wir das dabei, ne?
Also das, ist dir das passiert?
Nee.
Nee, okay.
Nee. Nee, aber ich weiß es, weil ich weiß, wie der Prozess, also durch den Kurs weiß ich, wie so der Prozess da ist.
Okay,
ne? Oder was ich ja haben muss.
Ja, ja.
Na, und ja.
Okay.
Genau.
Spannend, krass. Also, dass du dich da so reingefuchst hast, das war wahrscheinlich schon mal so die erste große Hürde, oder?
Ja,
nachdem total. Du so entschieden hast, okay, ich mach das jetzt quasi auch eigentlich ein witziger Zeitpunkt so, zur Geburt deines zweiten Kindes.
Ja, also es ist wieder so typisch ich eigentlich. Jede Frau irgendwie erholt sich eigentlich davor, aber ich melde wieder ein Gewerbe an. Das ist einfach so voll typisch ich. Also es war auch kurz vor Milos Geburt einfach so, als ob man irgendwie keine anderen Probleme hat, ne? Macht man sich selbstständig. Das ist aber so typisch ich, ja.
Witzig. Ja. Ja, das beruhigt mich, weil ich auch vor der Geburt einiges vorhab.
Ja.
okay, krass. Und was gab's noch weitere Herausforderungen? Das ist ja noch ganz frisch bei dir, so, ne? Von dem Jahr hast du so gestartet. Was waren so im ersten Jahr, wenn du zurückblickst, die größten Herausforderungen jetzt neben diesem Zertifizierungsthema? Mhm. Was waren so Punkte? Weiß ich nicht, ob du vielleicht auch den Gedanken hattest, so, ach, ich lasse es doch oder ich mache das nicht. Was waren das so für Punkte bei dir?
Diesen Punkt hatte ich eigentlich sehr oft, dass ich gesagt habe, ich lasse das alles einfach auch, weil ich erstmal lernen musste, mit diesem Konkurrenzdruck mehr oder weniger umzugehen. Also das ist einfach, heute sieht man ja irgendwie gravierte Clips, es gibt ja jetzt wie Sand am Meer. Ne? Also es ist ja jetzt nicht schwer, das jetzt nachzumachen. Aber auch die Herausforderung, okay, Etsy hat dann ja die Greiflinge verboten und Greiflinge war halt ein meiner Hauptartikel. Und dann, das war so mein letzter Anstoß zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Online-Shop. Und klar, den Online-Shop aufzubauen, ich mache das alles nachts, ne, wenn die Kinder schlafen, dann sitze ich und fall da in meinem Online-Shop. Aber das hat mich auch motiviert, ne? Da nochmal so richtig Kreativität. Also ich liebe es einfach, jede Schriftart auch zu kennen und jede Ecke vom Shop nicht. Das war eine große Herausforderung und dann auch die Menge an Bestellungen, die halt so reingekommen sind. Ne? Ich hatte irgendwie, habe immer gedacht, ich muss alles abdecken und alles annehmen, ne? Weil ich muss ja irgendwie weiterkommen und wenn ich dann irgendwie den Shop kurz mal, man kann so Ferienmodus einlegen, dann das war immer so, ich habe mir immer sehr stark Druck gemacht, irgendwie das alles abzudecken und nicht irgendwie klein beizugeben und jetzt zuzumachen. Und das ist mir eigentlich Ende des Jahres auch dann sehr stark zum Verhängnis geworden. Ne? Also da kam ich so auch körperlich einfach an einen Punkt, wo es einfach auch nicht mehr ging, wo ich einfach nochmal gebrochen werden musste ne? Und einfach meine Prioritäten komplett neu sortieren musste, weil es ging einfach nicht mehr. Also es hat zu viel Raum einfach eingenommen. Und jetzt rückblickend kann ich sagen, es war gut, dass das passiert ist.
Okay.
Ne, also es ist gut, dass sowas passiert und dass,
Ist da irgendwas vorgefallen oder würdest du sagen, es war quasi einfach so ein schleichender Prozess von es wird immer mehr und irgendwie verpasse ich den Punkt, das nochmal einzugrenzen oder so? Oder gab es so einen Aha-Moment oder so einen Moment der Erkenntnis für dich?
Es war also Weihnachtsgeschäft und die Bestellung kam einfach also schneller, als ich sie wirklich erledigen konnte und ich habe schon den ganzen Tag eigentlich nur daran gearbeitet. Und irgendwann war ich dann einfach auch körperlich so weit, dass ich halt morgens schon runtergekommen bin, auf der Treppe saß und ich habe meinen Mann angeguckt und habe angefangen zu weinen, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich den Tag schaffen soll. Ich schaffe es nicht und ich habe keine Kraft für die Kinder. Es waren ja beide schon da und Levi war ja klein und die brauchen ihre Mama halt. Ne?
Klar.
Und ich war einfach dass ich gesagt habe, es sträubt sich alles in mir, diesen Shop jetzt zuzumachen, aber mein Mann hatte echt schon Angst, dass ich einen Burnout kriege, ne? Also weil es wirklich einfach, es war körperlich schon echt einfach am Limit, ja, und das war so ein Punkt, das war eine große Herausforderung, da irgendwie wieder seinen Kopf davon zu befreien, weil alles drehte sich. Ich hatte auch das Gefühl, meine Gedanken schreien mich an die ganze Zeit. Ne? Also es drehte sich alles darum und
es ist halt auch super schwierig, ne? In diesem Spagat zu stehen zwischen, also wie gesagt, Levi war ja noch super klein. Der ist ja jetzt erst ein Jahr geworden, sprich, der war ja da irgendwie gerade mal ein halbes, dreiviertel Jahr alt. Als Mama natürlich irgendwie voll und ganz sich um die Bedürfnisse des Kindes kümmern zu wollen und ja auch die Verantwortung zu haben, gleichzeitig aber den Schock und ja auch den Wunsch, dass der gut läuft und dann läuft der gut und dann will man es natürlich auch bedienen und dann quasi so in diese Zerrissenheit zu kommen zwischen ich würde so gerne, aber ich kann nicht, weil mich ein anderes Wesen, nämlich mein eigenes Kind, braucht. Ja. Punkt. So.
Ja, nicht nur die Kinder, auch einfach mein Mann. Ne? Also auch. Mein Mann hat mir eigentlich geholfen, irgendwie den Tag so zu schaffen. Und eigentlich sollte es andersrum sein. Ich sollte ihm eine Gehilfin sein. Und das war einfach alles total verschoben. Und ich habe auch einfach gemerkt, ich verfehle irgendwie komplett das Ziel. Ich arbeite nur dafür, um irgendwie, irgendwie mir was aufzubauen, ohne Sinn. Krass, also eigentlich nur einfach zu arbeiten, aber ohne Sinn. Das heißt, es hatte keine Base, ne? Und
spannend, krass. Also ich kann es insofern voll gut nachvollziehen. Ich meine, wie gesagt, ich bin noch schwanger, sprich, mir steht dieses Thema noch bevor, aber ich spüre jetzt schon diese Zerrissenheit und mein Unternehmen ist jetzt schon ein paar Jährchen alt und trotzdem ist man ja, immer im Wandel und immer in der Entwicklung. Und wir sind auch nicht an dem Punkt, wo das Unternehmen einfach so läuft. Keine Ahnung, 20 Mitarbeiter und ob jetzt einer mehr oder weniger, macht keinen Unterschied. Nee, es macht einen extremen Unterschied. Und ich habe das Unternehmen halt nun mal aufgebaut. Und jetzt dann zu überlegen, was passiert, wenn ich erstmal rausfalle. Ich weiß, also so ein Kind ist ja eine große unbekannte X in einer Gleichung. Ne? Du kannst ja nicht kalkulieren, okay, ich kann 50% weniger arbeiten oder ich kann 80% weniger arbeiten. Du weißt ja gar nicht, ob du, richtig, wann du, wie du, wie viel du noch arbeiten kannst, du noch arbeiten willst, du noch innere Kapazität hast, äußere Kapazität. Also es ist ja vollkommen unkalkulierbar. Das macht es für mich gerade auch echt schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich bin es so gewohnt, mich selber kann ich gut kalkulieren, meistens. Und so, ne, die typischen Faktoren so im Alltag, die lassen sich abschätzen. Ja. So, man kennt ja sein Leben. So. Und das lässt sich noch so einigermaßen kalkulieren. Das heißt, irgendwie, ich bin es halt auch so gewohnt, wenn ich mir das und das vornehme, ich kann das schaffen. Weil im Zweifel, wenn ich mich nur in Anführungsstrichen auf mich verlassen muss, dann kann ich ja durchziehen. Dann Arschbacke zusammenkneifen und durch. So, ne? Aber wenn so eine schwammige Unbekannte mit reinkommt, dann weißt du ja gar nicht mehr, womit du rechnen kannst.
Nee. Und du weißt halt auch nicht, wie sind die Nächte. Ja. Ne? Also so, das ist, ihr Leben mit Kind ist, ist eine Ungewissheit. Ne? Aber,
war bestimmt auch so eine dieser Herausforderungen im ersten Jahr
für dich. Also ich meine, wir haben unfassbar viel Glück, dass Levi wirklich sehr gut geschlafen hat die ersten Wochen, weil wir gerade mit dem Gravieren anfingen. Und mein Mann sich da wirklich so, wir hatten zwar wunderschönes Wetter und der Meile konnte viel draußen spielen und der Levi hat geschlafen und wir konnten uns damit wirklich befassen. Das wäre alles anders gar nicht möglich gewesen. Ne? Also, krass.
Aber das macht mir total Mut, Vanessa. Weil man hört ja immer so Verschiedenes. Ne? Ja. Ich meine, jede Mutter ist unterschiedlich, jedes Kind ist unterschiedlich, pipapo, wissen wir alle. Aber irgendwie manchmal überkommt mich dann auch so der Gedanke, ich bin eine schlechtere Mama, wenn ich nicht plane, mich zu 300% für 3 Jahre ausschließlich um das Kind zu kümmern, sondern womöglich plane ich doch auch noch andere Dinge zu machen. Aber dass das erstens auch gehen kann, ne? Kann, muss nicht, und aber auch darf. So. Also das finde ich total ermutigend gerade für mich.
Doch. Ja, also ich, ja, das stimmt, also ist, das klappt. Ne? Also der Hut muss einfach ein bisschen größer werden. Ne? Also das ist so. Aber man muss immer wieder an den Punkt der Prioritäten einfach zurückkommen. Mhm. Das wirst du auch, also ich denke, du wirst es auch merken, dass sich irgendwann die Prioritäten einfach stark verschieben. Mhm. Und das merkt man dann einfach. Mhm. Man merkt das am Kind. Das Kind ist total unruhig und du bist selber total gestresst. Und dann muss man einfach wieder gucken, okay, irgendwas läuft gerade falsch. Mhm. Ne? Irgendwas, weil... und dann muss man sich einfach wieder neu sortieren. Ne? Und das... Irgendwie habe ich das ein Jahr echt nicht gepackt, mich da irgendwie richtig zu sortieren, bis dieser Punkt kam und ja, man das einfach wirklich erlebt, ne? dass das einfach unfassbar wichtig ist. Ne?
Und wie, was hast du dann gemacht konkret? Also du bist an den Punkt gekommen, ich glaube, den kennen wahrscheinlich viele, dass man so merkt, ich habe mich heillos übernommen, ich habe mir viel zu viel aufgeladen. Ich erinnere mich da auch noch sehr an die ersten Jahre, wo ich jeden Auftrag angenommen habe, einfach weil ich mich erstens so darüber gefreut habe und mich so geehrt gefühlt habe und auch es mir total schwer gefallen ist, im Voraus zu planen. Ich habe immer gedacht, naja, ich habe an diesem Tag noch keinen Termin drinstehen, also kann ich das ja annehmen. Dass ich aber dann in der Folge jeden Tag diese Woche einen Termin drin hatte und jeden Monat, also ne, das kann man im Vorhinein, also finde ich, oft schwer kalkulieren. Von daher, ich glaube, die Situation kennen viele. Was hast du konkret gemacht, dann eben, um deine Prioritäten wieder zu sortieren? Hast du dich erstmal komplett rausgenommen oder wie, hast du da vielleicht Tipps?
Mich komplett rauszunehmen war schwer. Mhm. Ne? Also so komplett von der Bildfläche verschwinden sollte man auch nicht. Klar, es war Weihnachten gerade. Ich habe versucht, das einfach alles, also ich habe den Etsy-Shop dann irgendwann zugemacht und habe gesagt, so, ich arbeite jetzt erstmal alles ab. Und dann war ja sowieso erstmal Pause. Und zu der Zeit ist dann einfach etwas ganz Entscheidendes einfach, also man kam irgendwie zur Ruhe wieder und bei mir war es einfach so, ich irgendwann hatte ich diese Momente so oft, dass Gott einfach alles... Also ich war so zerbrochen innerlich und äußerlich, dass ich kann mich erinnern, ich war so oft in meiner Küche, bin ich irgendwann so immer auf die Knie gegangen, habe gesagt, was ist das für ein Leben, ne, das ich führe? Ich werde niemandem mehr gerecht, niemandem mehr. Ne? Und Gott war sowieso, der war fast an letzter Stelle zu der Zeit. Ne? Also ich habe mich total eigentlich in was verrannt, was gar keinen Sinn macht. Ne? Und aber ich war so zerbrochen, dass er dann gesagt hat, so, jetzt nehme ich dich in dieser Zerbrochenheit und wir machen, also geh den Weg mit mir und wir machen was Schönes draus. Mhm. Und dann hat sich das nach und nach, ne, also hat sich das einfach wieder, ich habe viel Heilung einfach auch bei mir, also erlebt, ne, und ja, und das kam dann einfach alles. Ne? Also wenn er die Basis ist, dann sortiert sich das alles schon selber. Mhm. Ne? Wenn du, ne, und ja, ich habe dann auch angefangen, über tags nicht mehr zu arbeiten, sondern mache das halt jetzt alles abends. Aber das klappt auch irgendwie, ne? Also dadurch, dass mein Mann so flexibel ist, haben wir halt auch nicht so, dass wir sagen, so, wir brauchen abends Zeit jetzt zusammen, weil wir uns sonst nicht haben, sondern wir haben den ganzen Tag zusammen und dann sagen wir, okay, jetzt macht abends so jeder, die Kinder sind im Bett, jetzt macht jeder so seins. Ne? Und dann kann ich auch in Ruhe arbeiten und er hat dann das Ohr auf die Kinder, falls was sein sollte und ich kann mich entspannt dann halt um die Arbeit kümmern. Und das hat schon sehr viel... Druck rausgenommen bei mir.
Ja. Voll, ich glaube, da muss man auch oft nochmal so ein bisschen Glaubenssätze sortieren.
Total.
Also was ist auch meine Erwartungshaltung? Warum stresst mich das jetzt gerade so? Und was ist auch meine Vorstellung davon, wie das jetzt funktionieren muss oder kann? Und mir hat es auch voll oft geholfen, wenn man so diesen Berg vor sich sieht, diesen unüberwindbaren Berg, sich dann wirklich darauf zu konzentrieren, wieder vor die Füße zu schauen. Ja, einfach nur auf den nächsten Schritt zu schauen. Mir ging das damals tatsächlich im Studium auch schon so, bei jeder Prüfungsphase war ich heillos überfordert und einem Nervenzusammenbruch nahe, so ungefähr. Weil man einfach nur man sieht nur den Gipfel vom Berg. Mhm. Und man fragt sich, wie soll ich denn von hier zu diesem Gipfel kommen? Gar nicht. Es geht nur Schritt für Schritt so. Ja. Also es gibt keinen Weg von hier nach da, sondern du musst immer einen Schritt vor den nächsten setzen, ja, und das dann auch wieder so runterzubrechen und sich auch zu fragen, was ist jetzt in diesem Moment das Wichtigste zu tun? Ein Buch, was ich jetzt schon zum zweiten Mal gelesen habe, The One Thing, wo es auch letztlich darum geht, lerne, die eine Sache zu identifizieren, die du tun kannst und tun musst. Damit alle anderen Dinge entweder leichter werden oder sogar überflüssig werden. Und das ist gar nicht so einfach, finde ich. Ich finde es total schwer. Immer wieder, wir haben das jetzt, Anna und ich haben es beide auch nochmal jetzt gehört, das Buch, und versuchen das gerade so ein bisschen mehr in unseren Arbeitsalltag zu integrieren, dass wir uns morgens immer so gegenseitig quasi fragen, okay, was ist deine eine Sache, die du machen willst und musst? Und das ist gar nicht mal so einfach, weil es sind oft nämlich nicht die Dinge, die am lautesten schreien, sondern es sind manchmal eher sogar strukturelle Dinge. Für uns hat es zum Beispiel Anfang des Jahres jetzt bedeutet, viele Wochen uns um den Bewerbungsprozess und den Einstellungsprozess einer neuen Mitarbeiterin zu kümmern, wo man erstmal siehst du keine Ergebnisse. Du führst Gespräche von morgens bis abends, du unterhältst dich darüber, du versuchst jemanden zu finden, du brauchst irgendwelche Werbemaßnahmen, um überhaupt Bewerbungen auch reinzukriegen und so. Also es ist ein wochenlanger Prozess gewesen, wo wir echt am Ende so dachten, wow, so, ne? Du siehst irgendwie gar keine Veränderung. Aber das ist natürlich ein Schlüssel, damit, wenn du die richtige Person einstellst, nachher diese Person dir Dinge abnimmt, du weniger selber auf deinem Tisch hast, plus die Dinge am Ende besser erledigt werden, weil du nicht mehr 20 Dinge jonglierst, sondern vielleicht nur noch 10. Also es ist so ein langfristiges To-Do, was nicht laut schreit, weil, ja, wenn du halt keine Mitarbeiterin hast, also etwas, was nicht da ist, kann nicht schreien. Aber das ist, finde ich, total schwer auch immer so, ne, zu lernen, was ist denn jetzt gerade wirklich das Wichtigste zu tun.
Und ich glaube, da werden wir auch nie rauskommen. Also es ist immer eine Entscheidungssache und also Prioritäten setzen und lernen einfach. Ich bin auch noch lange nicht am Ende, ne, von meinem Lernprozess. Und ich werde auch noch bestimmt viele Fehler machen, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, immer wieder den Kopf zu heben und zu sagen, okay.
Immer wieder auch diese Frage zuzulassen, ne? Bin ich gerade irgendwie auf dem richtigen Weg? Das ist ganz spannend, in dem Buch hat der Autor so erklärt, es gibt kein Leben im Gleichgewicht, sondern es ist immer ein dauerndes Austarieren. Er hat den Vergleich gebracht, das ist auch ein Flugzeug. Das ist nicht einmal auf Kurs gebracht und dann fliegt es einfach geradeaus. Er hat gesagt, würde der Pilot nur eine Sekunde die Hände vom Lenkrad nehmen, wären sie schon nicht mehr auf Kurs. Also es ist ein dauerndes Austarieren. Und also es ging da so ums Thema Work-Life-Balance auch. Er hat gesagt, es gibt nicht ein perfekt ausbalanciertes Leben, sondern es gibt eine Mittellinie und du pendelst immer zwischen den beiden Polen. Weil es muss zwingenderweise immer eine Sache wichtiger sein für den Moment. Und dann ist es meinetwegen eben tagsüber die Arbeit und abends die Familie. Und am nächsten Tag wieder die Arbeit und wieder die Familie. Und dann gibt es vielleicht auch mal Wochen, wo die Arbeit wichtiger ist als die Familie. Und dann gibt es wieder Wochen, wo die Familie wichtig ist. Aber er hat so gesagt, das fand ich so irgendwie auch beruhigend, weil man immer so denkt, oh, mein Leben ist so, ich bin immer so, genau, ich pendel immer so hin und her, aber genau so ist es nun mal. Es gibt gar nicht es gibt keinen Zustand von Gleichgewicht. Auch, ich hoffe, ich lehne mich jetzt biologisch nicht so weit aus dem Fenster, aber ich glaube auch unser Gleichgewicht, unser Körpergleichgewicht ist auch ein Austarieren. Ja. Und auch nicht etwas, was so eben ist, sondern auch wenn wir laufen, ne? Einen Schritt hast du Gewicht auf dem rechten Bein, auf dem linken Bein, auf dem rechten und so pendelt sich das eben ein. Ja, ne? Das finde ich irgendwie auch voll beruhigend, wenn man nicht so denkt, mein Leben ist ein Chaos. Ich habe kein Gleichgewicht.
Ja, sondern ich glaube, an dem Punkt kommt man immer. Und dann, aber es ist tatsächlich so. Ne? Also es gibt immer Höhen und Tiefen, aber man muss die Gesamtkurve sehen. Ne?
Ja, absolut. Ende, ne? Und einfach immer wieder so eben hinterfragen, ne? Auf welcher Seite bin ich gerade? Und wie funktioniert das? Spannend. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem herausfordernden ersten Jahr an. Gab es noch irgendwelche Punkte, die du jetzt noch nennen wolltest oder Herausforderungen, Schwierigkeiten?
Nee, ich glaube, das war
das waren so die größten Themen. Ja. So. Mhm. Was waren so die Highlights für dich im ersten Jahr Selbstständigkeit?
Ja, den, also, dass die Produkte halt an, also die Wertschätzung, ne? Mhm. Die, was waren die Highlights? Das ist, also ich finde, mein Highlight ist jetzt gerade der Punkt, an dem ich jetzt gerade bin. Mhm. Ne? Also das ist jetzt gerade so mein Highlight, weil vieles passiert ist, ne? Und ich jetzt so ein bisschen darauf zurückschauen kann und einfach viel mehr weiß, ne? Also ja. auch viel sicherer an vielen Dingen bin. Ne? Mhm. Also, das, also jetzt gerade so mein Highlight, würde ich sagen. Es war ein schweres Jahr. Mhm. Also es war wirklich ein schweres Jahr und ja. Ja, genau. Es war ein schweres Jahr.
Aber jetzt würdest du sagen, fühlst du dich in diesen Zertifizierungsthemen sicherer? Du hast auch erzählt, du hast jetzt nochmal so eine neue Schulung gemacht, ne? Um dann nochmal sicherer zu werden. Und jetzt bist du quasi so, dass du das Gefühl hast, ja, du weißt, was du tust, kannst es guten Gewissens tun und anbieten und jetzt darfst wachsen auch wieder. Jetzt erklär uns nochmal, weil ich finde, das ist total wichtig, ne, mit diesem Zertifizierungsteam. Wir haben vorhin schon gemerkt, das sind Dinge so, da checkt der Otto-Normalverbraucher gar nicht durch. Muss er vielleicht auch gar nicht. Ja. Aber jetzt vielleicht auch spannend für alle Zuhörer, was sind denn Punkte, an denen ich als Käufer erkenne, ob ein Produkt für mein Kind geeignet ist, ob das zertifiziert ist? Weil gerade so, du hast mir auch vorhin erzählt, im Etsy-Weltraum so, da kursieren auch viele Artikel, die es eben nicht sind, wo du genau siehst, die erfüllen diese Normen gar nicht. Ja. Die werden aber zuhauf gekauft.
Genau.
Und das ist nun mal einfach super gefährlich für die Kinder. Von daher, genau, was kannst du uns für Punkte vielleicht mit an die Hand geben, auf die man achten kann, wenn man sowas kauft?
Ja, also der erste Blick, den ich immer sehe, ist halt zum Beispiel die Länge der Schnullerkette. Ne? Mhm. Also die Schnullerkette darf ja nur auf 22 cm begrenzt sein, aber das auch nicht im normalen auf dem Tisch Liegezustand, sondern es muss unter einer bestimmten Zugkraft muss es gemessen sein.
Mhm.
Da kann man schon an den Perlen grob abzählen, welche Größe da zutrifft. Und da sieht man halt, wenn einem eine Schnullerkette irgendwie ins Auge springt, die schon sehr lang einem vorkommt, dann ist das schon der erste Indiz.
Wegen der Strangulierungsgefahr.
Genau, ne? Strangulierungsgefahr besteht da und ganz oft werden halt auch Clips verkauft, die zum Beispiel über 30 Millimeter sind. Genau.
Durchmesser
haben, genau, die müssen zum Beispiel Ventilatorenlöcher haben. Ne? Und die müssen auch in einem bestimmten Radius müssen diese Löcher dann halt auch sein. Die dürfen nicht irgendwo am Rand einfach sein, sondern die müssen schon am Mittelpunkt sein und die müssen auch einen bestimmten Radius haben, diese Löcher.
Na, also an dem Clip von der Schnullerkette.
Genau.
Dieser Clip ist doch aber an der Kleidung festgemacht.
Richtig. Schon. Aber da kommt es ja dann drauf wieder an, hat es Spielzeugcharakter oder nicht. Ne? Also es ist...
Okay. Ich frage mich nur gerade, was ist die Gefahr dahinter? Dass das Kind das dann, also, wofür braucht es die Löcher?
Ja, Rachenstur. Also, dass das Kind es in den Mund nehmen kann und der Rachen sich verschließt halt.
Ne? Und man dann quasi durch die Löcher noch atmen kann?
Quasi, ja. Ja.
Ah, okay,
das heißt... Das ist der Moment, wo man das... Also, das ist halt auch, es müssen halt immer Warnhinweise, also bestimmte Warnhinweise und Pflegehinweise und alles müssen bei den Artikeln mitgeliefert werden, ne? Dass wir als Hersteller einfach auch aufgeklärt haben darüber.
Ja,
ne?
Ja.
Und es muss auch ganz klar, wenn es eine rein funktionelle Schnullerkette ist, muss auch ganz klar dran stehen, dass es nicht als Spielzeug angesehen werden darf. Das ist ganz, ganz wichtig einfach auch. Und da steht zum Beispiel auch bei, dass... die Schnullerkette darf nie lose verwendet werden. Muss immer fest am Kleidungsstück, damit halt sowas nicht passiert. Muss es immer fest, aber ja.
Das für ist den halt Fall, dass das Kind quasi doch die falsche Seite in den Mund nimmt, sind dann diese Löcher da. Okay, aber nur wenn der Durchmesser größer 30 mm ist.
Ja.
Genau. Okay, das heißt, wenn es ein kleineres Ding ist, dann braucht es keine Löcher.
Ja, das ist dann halt wieder so Unterschied von Spielzeugcharakter und nicht. Da gibt es halt auch wieder ganz, ganz klare Unterschiede.
Okay,
ne?
Okay.
Ja.
Gut, also wir müssen darauf achten, die Länge der Schnullerkette,
genau,
die Löcher an dem Clip.
Genau, also ich würde jedem empfehlen, auf jeden Fall Löcher einfach dran zu lassen, mhm, oder eine Schnullerkette zu kaufen, einfach mit Löchern, mhm, die... ja, das ist am
interessant. Ich habe nämlich auch direkt gedacht bei den Clips, ah, schade, dass da Löcher dran sind, da würde ja die Gravur viel besser.
Ja, es ist tatsächlich auch so. Ja.
Aber genau, der Sicherheit wegen muss man quasi...
Es gibt auch Clips, die haben keine Löcher. Ne? Also die 30 mm sind, die müssen keine Löcher haben. Aber ich habe mich dazu entschieden, sie halt nur mit Löchern zu verkaufen.
Ja, ja, okay.
Also es ist einfach... genau, also das Schnullerketten... Also Schnuller-Clip-Problem ist eigentlich das größte Problem, was herrscht, weil einfach sehr viel aus China importiert wird und denen das halt vollkommen egal ist. Ne?
Okay.
Also so,
ja.
Und da gibt es halt auch Schablonentests. Mhm. Also es gibt halt bestimmte Schablonen und daran kann man halt auch prüfen, ob es jetzt konform ist oder nicht.
Ah, so ein bisschen wie bei der Post, ne? Wo die Dinger
in den Schlitz
gestochen werden.
Und wenn das halt, deswegen ist es mit den Beißringen, es gibt ja auch diesen berühmten Elefanten, diesen Holzelefanten gibt es auch ganz berühmt an Beißringen.
Ja.
Zum Beispiel der ist, also das lässt sich jetzt nicht so pauschal sagen, aber der ist in den meisten Fällen nicht konform, weil der Rüssel nämlich genau aus der Schablone ragt.
Ah, warte mal, jetzt hast du mich mit dem Elefanten doch abgehängt. Wo ist der Elefant?
Der Elefant, das ist so ein Beiß-Anhänger und der ist in einem Greifling, also ein Greifling ist da drin, der ist quasi als Anhänger.
Das ist so ein Anhänger,
genau.
Okay.
Genau. Und ich glaube, jetzt mittlerweile gibt es die ersten konformen Anhänger, die produziert werden, dass der Rüssel halt etwas kürzer, das ist halt genau, ja, das ist, das weiß man halt nicht, ne, und...
Der Rüssel aber
man
ist
muss, ja, aber man muss halt jede neue Charge prüfen, ne, damit man halt weiß, oder jeden Anhänger halt prüfen. Ne, und, ja.
Ach, krass. Ja, und bei Holzprodukten stelle ich mir vor, ist ja auch immer ein bisschen die Schwierigkeit mit dem Splittern, oder?
Genau. Deswegen gibt es da halt Schlagprüfung und Fallprüfung und dass man halt... ja, sieht, wie ich dieses Charge an Holz jetzt gerade, ne? Ich meine, Holz ist ein Naturprodukt, ne? Deswegen muss man es halt einfach prüfen. Und ja, aber nicht nur, weil es direkt zersplittert, entsteht direkt ein Kleinteil. Ne? Das ist halt auch zum Beispiel, es kann auch einfach sein, dass diese Charge an einer bestimmten Stelle einfach total klein ist, bei kleinen Holzkugeln. Klar, aber es gibt halt auch größere.
Ja.
Ist ja meines allgemein, ne?
Ja.
Und aber sobald es ein Kleinteil entsteht, gibt es halt bestimmte Vorgaben. Ja,
ja, okay. Gibt es sonst noch Punkte, auf die man achten sollte?
Also ich empfehle immer, wenn man sich unsicher ist, die Herstellerin zu kontaktieren. Mhm. Das finde ich am allerwichtigsten, weil man schon recht schnell merkt, ob da Unsicherheit ist oder nicht.
Und wonach sollte man dann fragen?
Man kann auch direkt, also bei Greifling kann man auch nach der Konformitätserklärung fragen. Also die Kunden, das heißt ja nicht, dass, also die Herstellerin muss nicht die ganzen Unterlagen rausdrücken, aber dem Kunden kann sie das schon geben. Daran merkt man das halt schon, ob die Herstellerin das hat oder nicht. Oder, das würde ich eigentlich als Hauptgrund empfehlen. Also eigentlich immer nachfragen.
Mhm.
Also
Nur ich finde, oft ist dann bei so solchen Themen, wo man sich selber nicht auskennt, weiß man ja gar nicht, was soll ich denn fragen.
Ja, klar.
Ist es ein sicherer Greifring? Na, dann wird die mir im Zweifelsfall ja sagen.
Ja,
ich kann es gar nicht überprüfen,
ja,
ob sie recht hat, so ungefähr.
Ne? Nee, das stimmt. Es ist halt auch das Problem, dass... also niemand, der jetzt sowas kauft, wird sich jetzt damit auseinandersetzen, nur damit er weiß, ob er was Sicheres kauft. Ne?
Ja, ja.
Und... ich finde, wir als Hersteller sollten da aber auch mehr transparent einfach mit umgehen. Ne? Dass wir den Leuten einfach auch sagen, worauf sie achten sollen oder
auch einfach so proaktiv sozusagen kommunizieren,
genau,
dass diese Zertifizierungen eben vorliegen, dass man sich damit beschäftigt, dass man sich darum bemüht und alles daran gibt, dass es eben sichere Produkte sind.
Ja, genau.
Ja, absolut. Ja. Aber es ist wirklich verrückt, finde ich, weil das echt so ein Thema ist, wo ich zumindest, vielleicht bin ich da auch einfach sehr blauäugig bislang durchs Leben gegangen, gar nicht dran gedacht hätte, dass ich sowas quasi überprüfen muss oder mir darum Gedanken machen muss, oder? Weil Ja, also...
Ich selber auch nicht. Und ich habe auch schon oft, oder mein Mann hat schon oft gemacht, warum machst du das? Also, das ist doch so viel Aufwand und Papierkram und alles, aber wenn ich es, also ich denke mal, irgendjemand muss es ja auch mal so richtig an die Hand nehmen und mal machen. Und ich habe da echt Freude dran, den Leuten so mehr oder weniger die Sicherheit zu geben. Ne? Also, oder vielleicht mal einen Anfang zu machen. Das, ich kenne viele, die jetzt schon, also die schon mitziehen, ne? Die auch sehr transparent damit umgehen und einfach auch das immer mehr pushen. Und das finde ich einfach.
Ja, super
das
wichtig.
Das finde ich einfach wichtig, ja.
Cool. Ja, und deine Produkte sind nicht nur sicher, sie sind auch wunderschön.
Danke.
Und deswegen haben wir ja auch jetzt, ich weiß gar nicht, wann sind wir in Kontakt getreten? Anfang des Jahres, glaube ich.
Ja,
kann es sein?
Kann sein.
Sind wir irgendwie aufeinander aufmerksam geworden und haben jetzt unsere gemeinsamen Kooperationsprodukte sozusagen rausgebracht.
Ja.
Was richtig, richtig cool ist. Wenn diese Podcast-Folge erscheint, gibt es sie auch schon im Shop.
Okay.
Das heißt, wir können da schon drüber reden. Es gibt einerseits, also wir haben zwei Greifring-Designs quasi erstellt, wo beide mal ein Lettering von mir integriert ist. Einmal auf dem Loved ist auf dem kleinen Holzring der Schriftzug und auf dem Wundergreifring steht Wunder.
Ja, genau.
auf dem Perlen graviert und dann noch den passenden, jeweils passenden die Schnullerkette dazu. Das hat super viel Spaß gemacht.
Ja,
ich finde es so cool.
Auch,
irgendwie jetzt so.
Richtig cool, ja.
So was zusammen irgendwie, ne? So mit, also du hast ja vorher auch schon eben, wie gesagt, ganz viel graviert und so, aber halt eben mit Schriftarten, so, die es halt gibt.
Genau.
Und das ist jetzt irgendwie richtig cool, dass wir da, dass ich da so meinen kleinen Beitrag mit leisten kann.
Das ist irgendwie auch so individuell einfach, ne? Also es ist ja etwas, was ich zum Beispiel nicht kann, aber du dann kannst.
Ja, dann
ne? Und damit hat man dann einfach total die schönen Produkte einfach hergestellt.
Ja,
ne?
Mega. Auch die Wimpelkette, die wir jetzt quasi komplett redesigned haben, hattest du vorher zwar schon, aber jetzt mit meinem Alphabet.
Ja. genau.
Also das für alle, die Babyprodukte suchen oder so, da habt ihr bei uns nicht nur sichere, sondern auch individuell designte Produkte.
Genau.
Richtig cool. Erzähl uns doch mal noch kurz, denke ich gerade, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Du produzierst es ja alles bei dir zu Hause. Man könnte sich jetzt nämlich vorstellen, finde ich, wenn man dich so reden hört, Mensch, die hat da ihr Haus in Siegburg und dann hat sie wahrscheinlich nebendran ein Bürogebäude mit ihrem Lager und ihrer Produktionshalle. wie darf man sich das vorstellen?
Ja, also,
wo entstehen deine ganzen Produkte? Genau.
Ja, eigentlich im Wohnzimmer mehr oder weniger. Also die Idee natürlich in meinem Kopf. Aber ich habe halt einfach auch sehr starke Unterstützung durch meinen Mann. Ne? Also der graviert mir alles. Da haben wir einen Laser, der steht in der Garage. für die filigranen Sachen, die macht er da. Und einen Laser haben wir im Wohnzimmer stehen. Also der läuft dann halt im ganzen Trubel, schmeiße ich den dann zwischendurch an und der läuft dann halt einfach. Und oben im Büro habe ich so meinen riesen Tisch und da mache ich dann die ganzen Schnullerketten und Greiflinge, zum Beispiel meine Zugprüfungsstation, die hängt bei uns am an der Treppe. Also wir haben so Stahlträger und da habe ich die Zugwaage so, die Waage fest montiert, dass ich immer zwischendurch schnell dranhängen kann. Also es ist eigentlich alles im Haus verteilt, ne?
Wow.
Aber ich tendiere jetzt auch langsam eher wieder ins Wohnzimmer komplett zu ziehen, weil ich irgendwie das wieder mehr in mein es war irgendwie so, ich habe jetzt gesagt, ich gehe jetzt arbeiten, das war dann irgendwie so geschlossen, aber ich will es dann doch wieder mehr so ins Leben reinholen, ja. Genau.
Aber es vielleicht auch mal so irgendwie,
ja,
ne?
Ja, total.
Auch wie es dann mit den Kindern vielleicht gerade ist und so, dann ist es mal vielleicht ganz praktisch, wenn man es im Leben direkt integriert hat.
Genau.
Und dann gibt es auch wieder Phasen, wo man dankbar ist, wenn man die Tür mal zumachen kann. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch, als wir geheiratet haben, habe ich den Laptop komplett von zu Hause verbannt. Auch einfach, weil wir gleichzeitig ins Office gezogen sind und dann habe ich nur noch im Office gearbeitet und hatte auch gar nicht mehr die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten. Und es war sehr gut dahingehend, dass ich endlich mal am Wochenende auch Wochenende gemacht habe.
Ja.
Ich konnte gar nicht, also gut, am Anfang habe ich auf dem Handy noch mal die Mails gecheckt, aber ansonsten, jetzt kann ich das auch gar nicht mehr auf dem privaten Handy. Und das hat mir extrem geholfen, zu Hause auch nicht zu arbeiten. Jetzt wo das Kind bald kommt, ist es anders, habe ich mir wieder einen Laptop zugelegt, weil ich weiß, ich werde von zu Hause arbeiten müssen. Und es wird quasi the way to go sein, zwischen Tür und Angel, halt mal einen Laptop kurz aufzumachen. So, ne? Ja. Und so ist es aber, finde ich, ja auch ganz gut. Es gibt solche und solche Phasen.
Total, ne? Also das ist definitiv so. Mhm. Ja, genau. Aber es ist alles im Haus eigentlich quasi mehr oder weniger verteilt.
Wahnsinn.
Ja, der Spagat das zwischen Selbstständigkeit und Mama und Haushalt.
Privatleben.
Und, ja.
Der ist gegeben, auf jeden Fall.
Also ich habe keinen Lagerraum und keinen... Mhm. Eigentlich teile ich mir auch sogar mein Zimmer mit meinem Mann, also mit Büro noch. Also das ist noch unser privates Büro und dann halt mein Tisch. Und wir haben ein Gästezimmer und das bleibt auch Gästezimmer. Das ist uns auch wichtig.
Sehr gut.
Das, ja, mal gucken, wie sich das entwickelt.
Ja, das finde ich auch immer so spannend, weil wenn ihr euch mal die Website von Vanessa anguckt, dann mir ging es zumindest damals so, wie ich zum ersten Mal drauf war, dann bekommt man den Eindruck, das ist ein gut laufender, jahrelang etablierter Shop. Mhm. Das macht wahrscheinlich so ein kleines Team von 5 Leuten irgendwie Vollzeit so ungefähr.
Nee.
Und wenn man dann mal so hinter die Kulissen blickt und die Geschichte dahinter hört, dann finde ich das immer so schön, weil man dann so merkt, ah, das sind auch einfach nur Menschen.
Ja,
das ist halt auch einfach eine Mama voller Leidenschaft und die Bock hat, was zu machen und die zu Hause zwischen Kindergeschrei und Windeln und krankes Kind, keine Ahnung, also alles Mögliche, so das ganz normale Leben, das umsetzt.
Ja,
und es ist nicht einfach, wie du ja auch jetzt geschildert hast, und es ist eine Herausforderung, aber das ist dein Leben und es ist richtig cool, was du da für ein Beispiel einfach gibst mit deiner Geschichte.
Danke.
Mega.
Sehr mutig.
Was ist denn deine Vision für Liebste Manufaktur? Du bist so vor einem Jahr gestartet, jetzt hast du auch erzählt, es war herausfordernd, du hast viele Dinge gelernt, ganz viel mitgenommen, so an Kritik, an Ankreidung und so weiter. Mhm. Und jetzt, wenn du in die Zukunft blickst, was ist so was sind so deine Gedanken?
Ja.
Hast du Ziele, hast du Träume, hast du eine Vorstellung quasi, was daraus werden soll?
Ja, mit dem Thema habe ich mich die letzten Wochen sehr stark beschäftigt und habe jetzt auch eigentlich eine klare Vision. Mein Bereich hat ja sehr viel mit Sicherheit zu tun und ich habe halt gemerkt, dass Sicherheit auch ein sehr starker Wert in meinem Leben ist. Ne? Mhm. Ich meine, wir suchen ja alle nach Sicherheit, mehr oder weniger. Also nicht mehr oder weniger, wir suchen alle nach Sicherheit und brauchen irgendwie auch alle Sicherheit und das ist etwas, was ich den Leuten ja geben kann, vielleicht durch meine Produkte. Aber ich möchte auch mehr in die Richtung gehen, den Frauen, also Müttern vor allen Dingen zu sagen, ihr findet eure Sicherheit nur in dem einen, der Sicherheit geben kann. Und das ist Jesus.
Mhm.
Ne? Also das ist mein Ziel eigentlich, dass ich mich mit meinem Business oder mit meinem Shop gebrauchen lasse und es nicht einfach selber versuche, irgendwie durchzudrücken. Ne?
Mhm.
Also es ist halt einfach, da gibt es die Sicherheit, die jemand anderes nur geben kann, aber in dem Bereich kann ich halt, also das ist irgendwie eine Verknüpfung, ne? Weil das ist ein Bereich der Sicherheit. Ne?
Mhm.
Und das ist eigentlich meine Vision, dass ich ermutigen möchte durch meine Produkte.
Cool.
Ne? Und meine Vision ist es, ich weiß gar nicht, also ich will es eigentlich auch offen lassen, ne, wohin sich das alles entwickelt. Ne? Jetzt so gerade haben wir ja die Zusammenarbeit und das ist für mich schon so ein mega Geschenk einfach, dieses, einfach auch wie wir aufeinander gestoßen sind. Das ist ja so
mega, total
verrückt eigentlich. Und deswegen, mal schauen, wohin es geht.
Wohin es dich noch so führt.
Ja, aber ich weiß einfach, ich stand öfters an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Gott, ich gebe alles auf. Also ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich gebe jetzt alles auf. Ich mache jetzt alles dicht und zu, wenn du das willst. Und in dem Moment haben sie einfach so viele Türen wieder geöffnet. Menschen sind dazugekommen, die mich ja immer noch coachen und mir helfen eigentlich wieder, den Weg zu finden. Und das ist für mich eigentlich ganz klar dann, auch von Gott, dass er sagt, ich will dich hier, aber ordne deine Prioritäten. Ne? Also, so, und deswegen kann ich dir nicht sagen, wo wir hingehen, weil das ist nicht mein Plan. Also, es ist offen.
Spannend, ja.
Aber,
ja.
Ja. Ich glaube, das wird groß. ich glaube, das wird gut, ja.
Und, richtig gut. Ja. Ja, und so ist es ja letztlich, ne? Ich meine, was kann man schon planen? Ich bin zwar einerseits immer eine große Träumerin, aber ich habe auch einfach schon, also ich merke aber auch, ich lasse mich dann sehr schnell immer lenken, wenn ich merke, irgendwie so, da geht es weiter, da öffnen sich Türen oder da entstehen Gelegenheiten, so dann, genau, kann ich auch schnell in eine neue Richtung träumen sozusagen. Aber ja, klar, ja. Ne, man weiß nicht. Und ich glaube, das ist letztlich auch immer, das ist eine gute, vielleicht ein Ding, wo man so ein bisschen eine Waage halten muss. Einerseits sagen ja alle Coaches und Trainer und so immer, du brauchst Ziele, wenn du keine Ziele hast, dann kannst du auch nichts erreichen, so ungefähr. Und auf der anderen Seite quasi des Extrems steht halt dieses auch zu gucken, was das Leben dir für Chancen gibt und wie du halt, genau, wo es halt vorangeht, so, ne? Und ich glaube, da muss man auch immer wieder so eine Balance halten zwischen Träumen, sich Ziele setzen oder ja, irgendwie so in die Zukunft zu denken, wo könnte es denn hingehen, wo würde ich mich denn gerne hin entwickeln und dann auch zu schauen, wie funktioniert der Weg, so, ne?
Ja.
Spannend. Sehr, sehr cool. Vanessa, ich bin total dankbar für deine Offenheit und dein Erzählen und dein Reinblicken lassen. Total schön irgendwie so, wie gesagt, so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken und auch zu sehen irgendwie, wir sind jetzt beide, wie gesagt, voll gleich alt und stehen trotzdem an ganz unterschiedlichen Punkten so.
Total.
Du hast schon 2 Kinder, ich krieg gerade das erste. Du bist seit einem Jahr selbstständig, ich bin seit 5 Jahren selbstständig. Oder, naja, eigentlich 3, wenn man Studium rausrechnet.
Ja.
Aber trotzdem so, ne? Ja. Total spannend einfach, wie Lebenswege sich eben entwickeln und wie man so sein Ding auch findet. Richtig cool. Vielen Dank für deine Gedanken, auch deine ganz konkreten Tipps. Ich glaube, das war auch voll hilfreich, dass man weiß einfach, worauf man achten muss, dass man da überhaupt mal drauf achten sollte.
Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste.
Das ist
einfach, dass man grundsätzlich drauf, dass man einfach weiß, dass es da was gibt. Ne? Dass man nicht einfach so einfach irgendwas kauft, sondern dass man vielleicht einfach mal ein bisschen hinterfragt.
Bisschen sensibilisiert ist
dafür. Genau, einfach auch. Und
vielleicht
auch selber einfach ein bisschen die die Verantwortung sieht, nicht einfach irgendwas zu kaufen, was einfach schön ist, ne? sondern dass es da halt auch diese Gefahren gibt.
Ja.
Das ist, glaube ich, am allerwichtigsten, ne? Dass es die Gefahren gibt, dass
vor allem wahrscheinlich auch für so, sage ich mal, Kategorie Patentante oder Tante, die selber keine Kinder hat oder noch nicht hat, wie ich halt, ne?
Ja.
Die überhaupt nicht weiß.
Wusste ich ja auch nicht.
Also natürlich weiß man, dass Kinder schneller ersticken und keine Ahnung, dass man da irgendwie, dass Kinder keine Kleinteile schlucken dürfen. Aber dass ich da bei einer Schnullerkette oder bei einem Greifring drauf achten muss.
Was eigentlich ja logisch ist. Wenn man so weiter, überlegt, dann ist es ja eigentlich so, klar, da kann was passieren.
Ja.
Ne? Aber ich hab auch nie... Nie weitergedacht, ne? Dass da so viel hintersteckt. Ne?
Ja. Also wenn ihr sicher gehen wollt, dann kauft ihr nur Babyprodukte von Vanessa.
Nein, das will ich damit nicht sagen. Ne? Also ich gebe gerne einfach weiter, jetzt nicht bis ins Detail, was ich weiß, aber einfach sensibilisieren.
Ja,
ne?
Absolut.
Einfach, dass man
das Bewusstsein dafür zu schärfen.
Genau, genau. Also
mega. Ja. Danke dafür, Vanessa.
Sehr gerne.
Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du extra hergekommen bist.
Ja,
es war total
gerne.
Schön, mit dir zu plaudern. Und ich freue mich auf alles, was wir auch noch so in Zukunft machen werden.
Ich auch.
Ich bin ja eigentlich auch mehr oder weniger nur durch meine Schwangerschaft überhaupt so sensibilisiert worden für das Thema. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht direkt auf die Idee gekommen, Babyartikel, da Kooperationsprodukte draus zu machen. Aber ich finde es total cool. Es passt mega schön so auch in unsere Shop-Entwicklung gerade rein. Weitere Produkte aus anderen Kategorien auch aufzunehmen. Von daher freue ich mich riesig und bin gespannt, was es in Zukunft noch von uns zusammen geben wird.
Das stimmt.
Danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.